Ball Hawks.
The Ball Hawks!
Game over, baby!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Tobias.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brendling und heute wieder an meiner Seite der geschätzte Kollege Tobias Weil.
Ja, hallo.
Ja, schon das zweite Mal jetzt nacheinander, ne, dass wir die Preview, die Ehre für die Preview haben. Letztes Mal kam das Recap, ja wohl auch.
Aber
ja, stimmt, Recap, mein Gott, ja.
Die Nacht war lang.
Die Nacht war lang. Ich habe es mir live gegönnt, Wecker auf 2.20 Uhr. Das war auch mal eine schöne Erfahrung, habe ich lange nicht gemacht. Ich glaube, letztes Jahr waren es aber auch nicht besonders viele Nachtspiele, die Seahawks hatten. Aber ich glaube, ich habe sie mir auch nicht angetan. Du hast Relive geschaut, richtig?
Genau, ich habe morgens die 40er-Version geschaut, weil mein gepeinigter Körper vom Wochenende hätte das nicht hinbekommen, heute Nacht auch nochmal aufzustehen.
Ja, nee, das wollen wir dem armen Körper auch nicht zumuten. Ich merke es dann auch jetzt langsam, die Müdigkeit kickt langsam rein, heute dann auf jeden Fall auch wieder früh ins Bett. Aber ja, es war mal wieder ganz cool. Also ich hatte auch richtig Bock, als ich dann aufgewacht bin. Klar, musste man sich erst ein bisschen hochquälen, aber dann Fernseher an und Seahawks Football. Es sah auch einfach geil aus, ne? So das Trikot-Matchup, Seahawks komplett in weiß gegen die schwarz-blauen Trikots der Lions, die im Gegensatz zu denen der Colts halt auch wirklich richtig gut aussehen. Also da sieht man so diesen, ich weiß nicht, hast du die von den Colts im Kopf gerade, diese dunkelblau-schwarzen?
Ja, ganz dunkel, muss ich sagen. Also nicht sehr präsent vor Augen, aber Lions sahen gestern schon gut aus auf jeden Fall.
Das kann man ja anders sagen. Die Lions sahen auch nicht nur farblich gut aus, sondern auch spielerisch, muss man leider sagen. Die Seahawks unterlagen mit 29-42 gegen die von einem perfekten Jared Goff geführten Detroit Lions. Und da gehen wir natürlich gleich explizit und detailliert drauf ein, aber davor natürlich hier wie immer für euch kurz und kompakt unsere Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Nach der Preview, aber vor dem Spiel, wurde klar, dass die Seahawks ein sehr prall gefülltes Lazarett haben. Gefühlt die komplette Defensive Line war verletzt und ist ausgefallen für das gestrige Spiel. Das hat man dann spielerisch auch durchaus gesehen, aber in Persona waren das einmal Boy Mafe mit einer Knieverletzung, Byron Murphy, Hamstring, Leonard Williams, Rippen und Jalen Wosu, der endlich mal wieder trainiert hatte, aber auch für den hat es nicht gereicht, der hatte eine Knieverletzung. Und dazu kam dann noch Linebacker Jerome Baker, auch mit einer Hamstringverletzung. Also das war wirklich eine absolute Seuchennachricht, die da letzte Woche einsickerte auf Social Media. Das konnte man sich also schon denken, dass die Defensive da ihre Probleme haben wird. Dass es dann jetzt so schlimm geworden ist, habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Aber hoffen wir mal, dass die angesprochenen Spieler alle schnell wieder fit werden. Mike McDonald wurde dazu tatsächlich gefragt nach dem Spiel, wer denn von diesen Ausfällen im kommenden Spiel gegen die Giants wieder dabei sein wird. Und er konnte sich dazu noch nicht äußern. Also er hat jetzt für niemanden das Go gegeben, hat jetzt aber auch noch niemanden ausgeschlossen. Also das wird sich dann erst im Laufe der Woche herauskristallisieren, auf wen wir uns da freuen dürfen.
Ja, im Vorfeld des Spiels hat er sich da eigentlich relativ positiv geäußert. Er hat ja irgendwie gesagt, dass die Saison noch lang ist und es noch sehr früh in der Saison ist und manche Spieler von den Ausfällen wohl hätten spielen können, aber er es jetzt nicht riskieren wollte. Da bin ich immer gespannt, wer es am Ende dann nächste Woche dann wird, weil es sind ja jetzt ein paar weniger Tage, ein bisschen kürzer bis zum nächsten Spiel und ich glaube oder hoffe, dass dann vielleicht dann nicht doch noch schlimmere Nachrichten rausgekommen sind und man da einige wieder begrüßen kann, weil die wurden schon schmerzlich vermisst teilweise, das kann man schon so sagen.
Ja, absolut. Aber was so Nachrichten bezüglich Verletzungen angeht, hat McDonald das ein bisschen von Carroll übernommen. Also man erfährt jetzt nicht besonders viel von ihm dazu. Siehe Abram Lucas, von dem man auch gefühlt seit, einem Monat, anderthalb Monaten irgendwie schon nichts mehr gehört hat. Eine neue Verletzung kam im Spiel dann auch noch dazu. Safety Julian Love hat sich den Quadrizeps geprellt. Da konnte McDonald auch noch nicht wirklich was zu sagen, was jetzt die Schwere angeht. Also auch da müssen wir uns auf den Er ist ein Injury Report gedulden. Ja, so viel zu den News. Und ich würde sagen, wir gehen heiß rein in den Rückblick auf das Spiel des Seahawks bei den Detroit Lions. The Seahawks
defense, they do it again! Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Ja, man konnte, glaube ich, damit rechnen, dass wieder viele Punkte fallen. Das ist eigentlich auch so ein Infinite-Money-Glitch, einfach immer auf das Oversetzen, wenn die Seahawks gegen die Lions spielen. Die letzten Aufeinandertreffen waren immer Highscoring, waren auch immer eng. Auch dieses Mal sind viele Punkte gefallen. Ganz so eng war es dann am Ende nicht mehr. Aber das Spiel war, ich glaube, auch gerade so für neutrale Zuschauer sehr sehenswert. Vor allen Dingen, wenn man nebenbei Titans gegen Dolphins noch sich angetan hat. Ja, Tobi, du hast es dir angeschaut. Was sagst du? So deine ganz allgemeine Einschätzung. Was sind so deine Gedanken oder was waren deine Gedanken beim Nachgucken?
Ja, also erstmal kleine Abzüge in der B-Note. Wenn man sich die 40-Minuten-Version anschaut, da ist ja auch nur das TV-Bild zusammen geschnippelt worden von irgendeinem armen Sau in Amerika, der dann spät die Nacht noch schneiden musste. Und man sieht immer oben links den Spielstand des Parallelspiels. Also wenn man jetzt theoretisch mal ein anderes Spiel, was da lief, auch noch mal gucken wollen würde, wird nicht ungespoilert gehen. Also ein bisschen schade. Also ich meine, gut, Titans Dolphins verführt jetzt nicht gerade dazu, aber es kann ja noch vorkommen in Zukunft. Ja. Das nur dazu. Aber ich muss sagen, also das war erwartet spektakulär. Es war einfach irgendwie ein richtig geiles Footballspiel von beiden Mannschaften, würde ich mal so behaupten. Also ich bin ja nicht der größte Fan von diesen highscoring Orgien, die man da irgendwie, ich glaube, wer hat es denn damals so auf die Spitze getrieben? Vikings gegen Rams, glaube ich, war damals ja irgendwie 51-49.
Chiefs gegen Rams.
Ja, es gab da mehrere so Spiele in der Zeit. Da, ja. Da bin ich auch nicht der größte Fan von, aber das war jetzt schon sehr schön anzusehen, auch weil die beiden offensiven Playcaller der Teams immer wieder mit ein paar ja doch innovativen Plays dann irgendwie um die Ecke kamen und war einfach so als Football-Fan schön zu sehen und ich finde auch als Seahawks-Fan kann man da einiges mitnehmen. Also die Offensive war über weite Teile des Spiels ja gut bis sehr gut. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich habe das Gefühl, dass diese Offensive Lines leider in der Saison immer noch etwas limitieren wird, dass die so ein bisschen das Ceiling des Teams irgendwie begrenzt in der Offensive. Aber trotzdem dessen hat Gino ja abgeliefert, die Offense als Ganzes hat abgeliefert. Und in der Defense ist es nun mal so, also es ist natürlich irgendwie leicht gesagt, aber da fehlten halt extrem viele Starter, die du alle in den News angesprochen hast. Und ich glaube vor allem, ja, so Spieler, also Maffei ist ja aktuell so ein bisschen, hat ja eigentlich schon seinen Breakout, aber ist eine wichtige Stütze in der Defensive Line. Aber ich glaube, vor allem in dem Spiel jetzt gegen die Lions hätte Byron Murphy mit dem, was er bisher gezeigt hat und der Masse, die er da als Defensive Tackle setzt. Ja, da waren schon einige Plays, die sehr, sehr offen waren, wo ja Gibbs oder Montgomery, man konnte es ja quasi aussuchen, da durch Scheunentore laufen konnten. Ich glaube, genau in diese Situation hätte Byron Murphy halt total geholfen, aber auch eben Jerome Baker. Also da hat man schon gesehen, man ist nicht so tief besetzt dahinter, was irgendwie auch normal ist, vor allem bei der Fülle an Ausfällen. Und deswegen habe ich jetzt keine großen Sorgen. Du hattest es ja heute, ich hatte es ja heute bei Twitter schon geschrieben, dass ich keine großen Sorgen um das Team habe. Du warst ja, klangst so ein bisschen anders zumindest. Deswegen bin ich echt gespannt, was du so sagst im Spiel im Allgemeinen.
Ja, also ich, klar, man muss es immer unter dem Aspekt sehen, dass die Defensive Line wirklich fast nur mit Kräften aus der zweiten Reihe gespielt hat. Man muss sagen, Derek Hall hatte ja jetzt eigentlich schon so ein bisschen die Starterrolle für diese Saison übernommen auf der anderen Seite von Murphy, weil Nwosu ja von vornherein nicht dabei war. Also da kann man jetzt eigentlich nicht von einer Ersatzkraft sprechen. Zusammen mit Draymond Jones war der ja immer so ein bisschen in der Rotation. Von daher war zumindest eine regelmäßige Kraft, sage ich mal, aus der Defensive Line war dann dabei, beziehungsweise ist ja offiziell Outside Linebacker, aber sagen wir mal aus dem Pass Rush. Das Ding bei Jared Goff ist natürlich, das weiß man ja schon seit Jahren, den muss man einfach unter Druck setzen, sonst ist er durchaus in der Lage, wie man es jetzt gesehen hat, eine gegnerische Defense zu sezieren und auseinanderzunehmen. Also was den Druck angeht, war ich auch gar nicht überrascht und da tendiert meine Sorge auch gar nicht hin. Was ich ganz witzig fand, war, dass man ja direkt schon dachte, oh mein Gott, wie sollen wir irgendwie Druck auf Goff kriegen? Und im ersten Drive gab es direkt einen Sack von Jaron Reed. Da dachte man auch so ein bisschen so, ach Mensch, ja, gerne weiter so. Hat dann eine Weile gedauert, bis es dann nochmal einschlug. Aber ja, der Anfang war zumindest ganz gut. Mir macht so ein bisschen eher so die Abstimmung dahinter Sorgen. Also die Secondary auch in Kombination mit den Linebackern. Das war dann doch zum Teil sehr, oder sah zumindest sehr einfach aus. Gerade auch, weil die Seahawks es nicht geschafft haben, den Lauf einigermaßen zu kontrollieren. Das heißt, sie sind wirklich auch positionstechnisch sehr weit nach vorne gerückt. Also die Box wurde mehrmals wirklich extrem vollgestellt. Und dann gab es individuelle Fehler, durchaus auch von Witherspoon, der ja sonst meist relativ fehlerfrei unterwegs ist. Aber der hatte ein paar Situationen beim Touchdown auf St. Brown, kam der auch völlig frei da in der Endzone zum Catch. Ich weiß nicht mal, wer da zuständig war und wo da der Fehler war, weil der hatte eine Separation von, keine Ahnung, 5 Yards bestimmt. Musste sich dann trotzdem noch sehr strecken und mit beiden Beinen da irgendwie reinzukommen, weil Goff den dann doch sehr hochgeworfen hatte. Aber da sah es in der Secondary gar nicht gut aus. Bei dem Touchdown von Jameson Williams gab es auch ziemliche Probleme. Ich glaube auch, weil Witherspoon da durch eine Route von St. Brown zu weit weggezogen wurde und dann eben nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Aber auch das war dann auch irgendwie sehr einfach. Also es war ja irgendwie klar, dass man es nicht so richtig schafft, Goff unter Druck zu setzen. Und ich hatte mir eigentlich gehofft oder erhofft, dass man da so ein bisschen so einen Plan B in der Hand hat, um ihm einfach auch die Mitte des Feldes wegzunehmen. Ich meine, wenn man sich Goffs Passing-Chart anguckt, der hat fast nur Bälle über die Mitte des Feldes. Das ist seine Stärke, das ist dieses Scheme der Lions, das funktioniert hervorragend, aber es hat irgendwie nicht so richtig geklappt, dagegen sich was zu überlegen. Und darum hatte Goff einen perfekten Tag, nicht eine einzige Incompletion, was wirklich völlig absurd ist, also das NFL-Rekord. Die meisten Pässe angebracht ohne eine Incompletion, 18 von 18. Und dazu dann eben das Laufspiel, das sehr gut funktioniert hat. Also, wie gesagt, der Line mache ich keinen großen Vorwurf. Ich hätte defensiv mir tatsächlich erhofft, dass einfach in der Secondary mehr funktioniert, dass man es schafft, die Receiver besser unter Kontrolle zu kriegen und ja, dass dann das Laufspiel eben auch so dominant ist. Das ist vielleicht weniger überraschend, aber auch individuell kam da ein bisschen weniger als erhofft. Also Montgomery war da auch ein ziemlicher Tackle-Breaker. Da hat man einige Tackles verpasst. Das war dann auch irgendwie ein bisschen schlampig gemacht. Angefangen mit Witherspoon, der sich da völlig in den Boden nageln lässt von Montgomery. Das sah schon nicht gut aus. Und danach dann auch 2, 3 Leute dran vorbeigesprungen. Also ja, du siehst, also ich habe schon ein paar Punkte. Wir sind jetzt eigentlich noch im allgemeinen Teil. Schon sehr
detailliert. Ja, wir können aber eigentlich auch gerne dann vielleicht erst zu Defense gehen, wenn wir gerade dabei sind.
Ja.
Weil jetzt sind wir schon gut drin.
Ja,
aber ich stimme da, also ich habe eigentlich nichts entgegenzusetzen, ne? Also ich sehe es eigentlich genauso, aber es gibt mir jetzt keine große Sorge für die Zukunft, weil ich erstens denke, dass der Coaching-Staff eigentlich immer zur Halbzeit ja schon Ideen für hat oder Lösungen. Vielleicht braucht es jetzt einfach mal genau so ein Spiel in der Defensive. Dann dazu die Ausfälle, die da einiges auch irgendwie machen. Aber ich weiß nicht, also Witherspoon hatte eigentlich ja so ein für seine Verhältnisse ziemlich schlechtes Spiel, aber das ist ja bei ihm dann irgendwie auch nicht die Regel und so. Und er ist jetzt auch erst im zweiten Jahr, das darf man dann vielleicht auch immer nicht vergessen, ne? Und trotz seiner Aussetzer wird er zum Beispiel auch bei PFF noch relativ gut bewertet und so weiter. Also ich mache mir da jetzt keine großen Sorgen. Das sind halt einzelne Szenen und ich denke halt, dass Mike McDonald da irgendwie auch clever genug ist, die Sachen zu analysieren und abzustellen und man da auch in Zukunft wieder besseres Playoffs aus der Secondary sehen wird. Ich bin natürlich gespannt, wie jetzt da irgendwie, wie lange Julian Love ausfällt, weil ich den auch als ziemlich wichtig finde.
Also das ist doch gar nicht klar, dass er jetzt tatsächlich Spiele verpassen wird.
Ich habe es halt leider in der 40 gar nicht mitbekommen, dass er ausgefallen ist. Das ist halt immer das Blöde an der Version. Deswegen weiß ich auch nicht, wann er vom Feld gegangen ist. Und gefühlt war es in der zweiten Halbzeit dann diese Big Plays noch mal ein bisschen schlimmer. Und wenn da so ein Safety fehlt, der das vielleicht auch von hinten so ein bisschen koordiniert oder so, vielleicht nicht das Beste. Weil ich glaube, dass er da schon mehr oder weniger federführend ist und nicht Rashawn Jenkins. Aber ich mache mir wegen der Defensive, ich hätte halt gerne das gleiche Matchup mal gesehen, wenn vielleicht auch nur die Hälfte der Starter in der Defensive Line dabei wären und ob man sich dann da so übers Feld schubsen lässt und so weiter. Also deswegen sind die Sorgen dann auch eher gering. Also ich meine, jetzt haben wir mit den Giants nächste Woche einen dankbaren Gegner und da müssten ja die 49ers kommen. Und da dann hoffentlich mit bisschen besseren oder bisschen gesünderem Personal und dann mal schauen. Weil ich glaube nicht, dass es ein Trend ist. Ich glaube, dass es halt jetzt wirklich ein Spiel ist gegen eine Mannschaft, die ja halt letztes Jahr auch noch im Super Bowl gespielt hat. Ne? Also die sind vielleicht einfach auch schon einen Schritt weiter in gewissen Dingen.
Ja, das schon, aber letztes Jahr gab es das gleiche Aufeinandertreffen und da hat man es dann am Ende für sich entscheiden können.
Lag es dann doch am Trainer.
Ich finde, die Lions haben jetzt auch in den ersten Spielen noch nicht wirklich ihr volles Potenzial entfalten können. Das kam dann jetzt eher heute Nacht zutage. Ich finde es ein bisschen, sieht man ja auch jetzt wie bei Social Media, ein bisschen einfach, dann irgendwie doch alles nur auf die Verletzung der D-Line zu schieben. Ich glaube, es ist natürlich ein Riesenfaktor, darf man auch nicht unterbewerten, aber ich glaube, manche machen es sich ein bisschen zu einfach, möchte ich dir jetzt nicht unterstellen, aber ich glaube, man muss schon aufmerksam sein und gucken, nicht, dass wir irgendeinen Einfluss drauf nehmen könnten, aber beobachten, wie es jetzt in den nächsten Spielen auch weitergeht, weil das war jetzt der erste große Gradmesser. Die Spiele davor waren, haben wir auch schon häufiger gesagt, ne, gegen Bo Nix geführte Broncos, gegen die Patriots, gegen die wir in die Overtime gehen mussten, die durch die Luft auch nichts zustande bekommen haben eigentlich, aber die trotzdem auf dem Boden uns zur Schnecke gemacht haben und dann gegen die Dolphins mit dem zweiten und dritten Quarterback. Von daher ja, war das jetzt der erste richtige Test und die Defense hat ihn nicht bestanden. Von daher, ja, schauen, wie es gegen die Giants aussieht. Ist jetzt sicherlich auch nicht die allerhärteste Probe, hast du angesprochen, aber danach kommen die 49ers und das sehe ich jetzt mit der defensiven Leistung nicht, ja, schwarz ist übertrieben, aber da muss man auf jeden Fall sich ordentlich steigern und ich weiß nicht, ob es da reicht, dass dann einfach ein paar mehr Leute wieder fit werden. Aber ich lasse mich da gerne positiv überraschen.
Ja, wobei, es ist ja auch dieser Abstimmungsfehler vor dem Touchdown von Jameson Williams. Wenn man dann noch, weiß nicht, vielleicht den DK-Fumble, über den wir vielleicht später noch sprechen. Das sind halt so zwei so Plays, ne, die so ein Spiel komplett kippen. Und trotzdem sind wir da ja, also natürlich auch durch die Offense, aber wir sind ja nicht untergegangen. Wir hatten solche Spiele mit über 40 Punkten, glaube ich, auch vorletzte Saison bei den Bills und so weiter. Und da war dann für mich eher so ein richtiger Stimmungsdämpfer. Da war für mich klar, die Saison wird es richtig schwer. Und das war das Spiel jetzt halt gestern nicht in der Phase der Saison, nicht mit dem Personal, was zumindest mal auf dem Feld stand und eben auch vierte Woche unter dem neuen Headcoach. Ne? Deswegen bin ich da noch grundsätzlich total optimistisch, weil ich finde, eine Entwicklung ist schon da in der Defense. Das haben wir über die letzten Wochen natürlich auch gegen schwächere Gegner gesehen. Der Pass Rush ist zumindest mal in irgendeiner Form vorhanden, natürlich auch gegen schlechtere Defense, aber auch zum Beispiel 2 Sacks jetzt gegen die Lions, das würde ich jetzt mal sagen, hätten wir letzte Saison unter Carroll mit fast gleichem Personal wahrscheinlich nicht geschafft. Und
muss man aber sagen, ja, viel, viel individuelle Leistung davon von Hall, der mit einem Arm da den Offensive Liner aus dem Weg räumt und mit dem anderen Goff da am Schlewittchen packt und im Horse-Collar da zu Boden zieht. Also das war wirklich
stark. Dass die Regel in der Box nicht gilt, war für mich auch schon wieder neu, ne?
Ja, das stimmt.
Das ist ungefähr so wie beim NFL-Finale mit dem Safety.
Ja, das war auch crazy, das stimmt. Das war eine Regel und diese Pass-Interference-Regel, Offensive Pass-Interference von Lockett, kommen wir sicherlich auch gleich nochmal zu. Da dachte ich auch beim ersten Sehen, aber dann hat man es dann doch nochmal erklärt bekommen. Du sagst es absolut richtig. Natürlich hat diese Defensive, wenn man es mit der letzten Saison vergleicht, absolut schon einen Schritt nach vorne gemacht. Die Ansprüche wachsen einfach extrem schnell. Ne? Also es läuft dann 3 Spiele gut und dann bist du direkt auch schon unter den letzten 5 Teams ohne Niederlage und denkst dir dann schon so, ja, okay, Playoffs müssen es jetzt aber auch schon sein. Obwohl ich vor der Saison gesagt habe, ja gut, also mit den Playoffs werden wir jetzt nicht viel zu tun haben. Das geht dann eben auch sehr schnell, dass man sich so ein bisschen von der Euphorie packen lässt. Und dementsprechend enttäuscht war ich dann jetzt eben heute Nacht von der Defensive.
Vielleicht ist genau Ding, dass ich das eben nicht so schnell. Ich brauche relativ lange.
Du warst dabei von vornherein überzeugter, sag ich mal, ne? Also was so auch was die Erwartungen für die Saison anging. Du warst ja eher bei denen, die gesagt haben, ja, Playoffs durchaus machbar.
Ja, aber ich schwank dann auch, also durch den 3-0-Start schwank ich dann auch nicht so rüber. Ich glaube, ich brauchte immer extrem lange für, bis ich dann da jetzt quasi so eine Euphorie entwickelt hätte, die ja jetzt einfach schon wieder dann nicht mehr da ist. Also von daher.
Ja, bei mir ist immer sehr unterschiedlich, was ich sage und was ich dann eigentlich denke. Ich habe auch zu allen geschrieben, so ja, ne, ganz, ganz ruhig und auch im Podcast gesagt, so ja, man muss jetzt mal gucken, jetzt kommt der erste Härtetest. Und dann kam der Härtetest und es lief nicht und ich war gefühlt schon so, oh nein, was ist los?
Scheiße. Saison ist vorbei, so eine Scheiße.
Ja,
First Overwatch-Pick, auch mal.
Nur noch Washington-Fan. Ja, nein, aber auch unabhängig von den Ausfällen in der Defensive Line, können wir uns, glaube ich, darauf einigen, gab es da einiges, was nicht so lief, wie es sollte und was, glaube ich, McDonald am allermeisten ärgern wird. Also, ich denke, da wird da einiges im Filmroom häufiger mal abspielen und noch mal zurückspulen und dann noch mal abspielen, weil ja, da waren ein paar Sachen bei, die dürfen so nicht passieren. Und ja, bin sehr gespannt, wie es dann mit gesunder Defensive Line nächste Woche gegen die, beziehungsweise diese Woche gegen die Lions wird. Giants, so. Hast du noch Takes zur Defense?
Nee, ich glaube, die haben wir jetzt ganz gut besprochen.
Ja.
War leider noch nicht so, wie es sein sollte, aber ein bisschen Zeit zum Playoffs ist ja noch, ne?
Ja. Kommen wir zum zweitbesten Quarterback der NFC. Geno Smith, natürlich nach Jaden Daniels, mit einem absoluten, man sagt es irgendwie jede Woche, ne, mit einem absoluten Sahnetag wieder. Also, ja, was soll man sagen? Möchtest du schwärmen? Soll ich?
Fangen wir da erstmal an mit der Offense als Ganzen. 38 First Downs, die meisten eines Teams, welches verliert seit über 90 Jahren, also wahrscheinlich seit immer, wenn man so möchte. Also, das ist schon absurd. Mit 38 First Downs verlierst du normalerweise so ein Spiel nicht. Und Geno Smith mit dem Franchise-Rekord, die meisten Passversuche mit 56. Und er hat die zweitmeisten Pässe in einem Spiel, 38, und hat selber eine Karriere-Bestmarke mit 395 Yards aufgestellt. Also unterstreicht dann unterm Strich, super Satz auch wieder, seine Leistung. Auch mit den, wir haben ja immer gesagt, die Total Stats stimmen noch nicht so ganz. 395 Yards ist ja schon mal eine Ansage.
Aber schon wieder, ne? Ein Touchdown, eine Interception.
Ja.
Also man guckt jetzt auf die Saison und sieht vier Touchdowns, vier Interceptions.
Die Man hat schon mal ganz schön Yards gesammelt, aber die Touchdowns hat ihm der Broker da weggenommen. Also
ja,
das stimmt. Es wird nicht besser. Aber man muss auch ihm weiterhin zugutehalten. Also erstens, super Spiel und zweitens, die Protection ist halt einfach miserabel. Ich habe letztens Rankings gesehen, da war die Seahawks Offensive Line auf 30 und dachte, boah, das ist aber ganz gut weggekommen. Ich gucke auch nicht jedes Spiel. Aber das war schon, also wie oft er da auch schnell unter Druck war und gefühlt wurden auch die Blitz der Defensive nicht gut wahrgenommen. Da gab es auch ein Play, was ich jetzt vor Augen habe, da hat Forsythe das Doppelteam gespielt in der Mitte. Keine Ahnung, ob das dann einfach genauso geschemt war und der Running Back hätte den aufnehmen müssen, aber der ist einfach dann frei auf Geno geschossen und ja, es ist irgendwie, also die Protection ist wirklich ein großes Problem.
Ja, wobei ich fand's deutlich weniger schlimm, als ich befürchtet hatte. Also als ich das Matchup gesehen habe, ne, Aiden Hutchinson ist, glaube ich, aktuell Leader in Sacks und Pressures in der Liga, hat ja auch jetzt wieder 10 Pressures gesammelt gegen Geno, aber ich hatte es mir echt schlimmer erwartet. Also ich finde, ich meine, Geno hatte eine relativ schnelle Time to Throw mit 2,65 Sekunden. Ist jetzt auch nicht absurd schnell. Also da gab es einige, die den Ball noch früher losgeworden sind. Zum Beispiel Jaden Daniels. aber, nee, Quatsch, Moment, warte mal. Moment, ich habe hier die Gesamtzahl für die Regular Season. So, jetzt haben wir es hier. 2,65 in Woche 4, genau. Also das ist eine Zeit, das ist schon fix, aber das ist jetzt nicht so, ne, also zum Vergleich, Baker Mayfield 2,22, Kyler Murray 2,38, Derek Carr 2,39, also da gab es durchaus noch QBs, die schneller unter Druck waren als Geno, und ich finde, Geno hat es auch super gemacht natürlich wieder, also ich hatte gar nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwie die ganze Zeit unter Druck ist, weil er es eben auch ja gut aufgenommen hat, also er hat sich gut in der Pocket bewegt und ja, die Completion Percentage lässt sich ja auch wieder sehen. Also das war ja nicht so, dass er da irgendwie jeden zweiten Ball nicht anbringen konnte, weil so schnell irgendwie Lions Defender in seinem Gesicht hing. Also ich finde zumindest an der Protection lag es jetzt in diesem Spiel nicht, dass die Offense in Anführungszeichen nur 29 bzw. 27 Punkte gemacht hat, die zwei Punkte.
Gino musste schon viel, also eben, der musste viel in die Pocket upsteppen, der musste auch viel aus der Pocket raus, und das sind halt eigentlich alle schon Zeichen, dass die Protection halt eben nicht so ist, wie sie
sein sollte. Klar, dass sie nicht so ist, wie sie sein sollte, da sind wir uns einig, aber ich hatte bei dem Duell Forsyth gegen Hutchinson echt richtig Schiss und muss sagen, er hat es den Umständen entsprechend okay gemacht. Also
die Maße scheinen da Forsyth echt zu helfen, ne? Also er ist ja riesig mit langen Armen und Hutchinson ist ja für ein Defensive End eigentlich mit etwas zu kurzen Armen auch in die Liga gekommen. Und die werden sich nicht verlängert haben seitdem. Also,
es gab Momente, da sah Forsyth auch nicht gut aus, weil er auch einfach es nicht schafft, den Anker zu setzen. Ne? Er kommt nicht tief genug, um irgendwie das Gewicht so zu verlagern, um da eben wirklich kräftig zu stehen. Und da ist dann Hutchinson natürlich auch einfach überlegen. Aber wie gesagt, insgesamt war die O-Line jetzt kein, auch wenn man so auf Social Media geschaut hat, kein beherrschendes Thema, finde ich zumindest, dass man jetzt irgendwie gesagt hat, oh Gott, diese Line, wie soll das bloß funktionieren? Also ich finde, es gab Spiele, in denen wir da schon mit mehr Sorge drüber gesprochen haben. Ich finde, das Hauptproblem waren halt dann eher so diese nervigen Fehler, ne? Also ich glaube, es fing ja an mit dem Fumble von Metcalf, der da eigentlich wirklich gut auch um die Yards kämpft und Tackles bricht, aber dann eben durch einen gar nicht so krasses Tackle, also der, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber der Defender, der Lions, ein Linebacker, hat ja nicht mal aktiv irgendwie mit der Faust irgendwie den Ball rausgeschlagen, sondern es war ein ganz normales Tackle und da hat Metcalf dann leider den Ball verloren und in so einem engen Spiel oder in einem Spiel, wo du gegen eine Offense spielst, die einfach in so gut wirklich jeder Position hat scored, ist sowas halt schon relativ früh ein Difference Maker.
Ja, schmälert so ein bisschen die eigentlich wieder gute Leistung von Metcalf. Fing ja schon an mit der ersten Completion im Spiel. Ja. Wahnsinns-Catch und Wahnsinns-Wurf auch, ne? Also da dachte ich schon so, wenn wir so reinstarten, das sieht gar nicht schlecht aus. Und das ist halt ein Neckbreaker. Das kann man sich in solchen Spielen, zumindest aktuellen Status des Seahawks, nicht erlauben, sowas. Er hat ja dann irgendwie ums First Down gekämpft, das ja auch erreicht, und danach musste den Ball halt einfach wegpacken. Da fehlt halt so ein bisschen die Awareness für die Situation, aber ja, Rookie ist er auch nicht mehr, aber vielleicht lernt er ja trotzdem noch raus, ne?
Ich bin ein Freund davon, ne? Dass man versucht, dann weiter zu kämpfen um jedes Yard. Das ist ja quasi die Antithese zu Lockett quasi, ne?
Ja, ich weiß, auf den wollte ich gerade hinaus, weil eigentlich bin ich ein bisschen Fan von Lockett. Wieder, er ist ja gerade über den First Down Marker und dann standen da so drei Defender und der hätte aber noch für ein paar Yards gehen können, legt sie auf den Boden.
Nee, das ist ja auch völlig, völlig in Ordnung. Aber für beides muss Platz sein in dieser Liga. Thema Lockett, das war dann der nächste kritische Punkt, würde ich sagen. Die Seahawks sind im vierten Versuch und brauchen, ich glaube, zwei Scores zu dem Zeitpunkt, ne? Oder was sogar nur ein Score? Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls schaffen sie es dann zu konvertieren. Schöner Pass auf JSN, der dann auch das First Down holt und ja, dann Flagge auf dem Feld, Tyler Lockett, Pass Interference, Offense. Ja, wurde auch viel diskutiert, gerade auch auf Social Media, da vielleicht insgesamt nochmal zu, ich kann es überhaupt nicht ausstehen, wenn man zuerst irgendwie auf den Schiri geht oder die Fehler beim Schiedsrichter sucht. Also ganz ehrlich, wenn deine Defense 42 Punkte zulässt, dass dann so der erste Gedanke ist, ja, die Refs waren hier wieder auf der Seite der Lions, wo man sich denkt so, nein, also klar, da waren ein paar Situationen bei, ne, die man kritisch sehen kann, aber die Lions haben auch ein paar nickliche Strafen bekommen, bei denen man sagen könnte, naja, muss man nicht geben. Und dann da direkt wieder zu sagen, ja, hier war auch, ne, die Two-Point-Conversion von Metcalf, die da nicht gegeben wurde, ist natürlich extrem ärgerlich in dem Moment, aber nein, das ist keine Agenda der Refs und nein, da hat keiner einen Wettschein auf die Lions ausgefüllt, das ist dann immer so, ach, das ist so dermaßen albern irgendwie, das nervt mich dann, wenn ich dann als Fan sehe, wie sich andere da so lächerlich machen. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast bei Twitter, aber war zumindest während des Spiels ein großes Ding,
dass ja, dann nee, in den Situationen
ein bisschen blöd gepfiffen wurden, aber ja.
Ich finde das generell immer, also es gibt wenige Situationen oder Pfiffe und die gibt's natürlich, aber diese Empörung über Schiris, also diese auch dieses Gründe für Niederlagen suchen bei den Schiedsrichtern, ist wirklich, das ist der langweiligste Talk, den man irgendwo sehen oder lesen kann oder so. Es ist, das finde ich einfach todeslangweilig. Es ist immer selber, ja. Das liest man immer wieder, dann bei der kleinsten Kleinigkeit, die wird dann so aufgebaut, als wäre die jetzt immer spielentscheidend gewesen. Und da gibt's natürlich Sachen, auch in der NFL, beim Fußball hat man es bei der EM gesehen oder sowas. Da ist es dann auch berechtigt, sich mal über den Schiedsrichter aufzuregen. Aber es ist ja jetzt irgendwie, es ist ja auch so ein Volkssport, ich glaube aber von allen Völkern, dass man das immer bei jedem Spiel, egal wie unwichtig das ist oder wie unwichtig dieser Pfiff war, dass man immer so tut, als hätte man da jetzt auch, es gab es, war es nicht bei Ravens gegen Chiefs, auch mit den Tackles, mit diesen angeblichen Fallstarts und so weiter.
Ja, ja.
Boah, ey, es ist einfach.
Also gut, bei den Chiefs ist auch was anderes. Die sind natürlich, die kaufen natürlich wirklich die Refs, aber die Lions, hallo? Ne? Niemand interessiert sich für die.
Also, Lions, Arbeiterstadt, da.
Ja. Da wird ehrlich gearbeitet, die haben gar kein Geld, um die Refs zu kaufen. Also das, nee, finde ich mal ein bisschen albern. Aber ja, diese Pass Interference von Lockett, er läuft halt nicht seine Route, sondern läuft halt wirklich direkt in den Defender rein und macht so, schafft dann so vielleicht ein bisschen Platz für JSN, wobei ich sage, also den hätte JSN auch durchaus gefangen und zum First Down gebracht, wenn Lockett das nicht gemacht hätte. Von daher enorm ärgerlich in der Szene, weil danach müssen die Seahawks punten, beziehungsweise müssen sie nicht, aber tun sie. Ja, weiß ich nicht, in der Situation hätte es vielleicht trotzdem dafür gehen können, weil du brauchtest ja diese Punkte, aber ja, sehr, sehr ärgerlich und das war für mich dann so der zweite Genickbruch, der dann ja auch deutlich später kam, der dann auch so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass sich die Lions dann eben weiter absetzen konnten. Ja, insgesamt kann man, oder wollen wir jetzt in die einzelnen Positionsgruppen gehen? Es ist heute ein bisschen unsortiert, weil das Spiel noch so präsent ist irgendwie.
Quarterbacks, Wide-Receiver sind wir jetzt durch, jetzt können wir eigentlich weitergehen, ganz normal.
Ja. Kenneth Walker ist zurück und wie? Also ich habe mich tatsächlich in Fantasy nicht getraut, ihn zu spielen, weil ich mir dachte, nach zwei Wochen raus, glaube ich, wird Charbonnet noch mehr sehen, aber Pustekuchen, also Walker, zwar nur 12 Carries, aber für 80 Yards und 3 Touchdowns, also der war auch wieder so dermaßen gut drauf, also dieses eine Play, in dem er da eigentlich vor dem First-Down-Marker getackelt wird und dann windet er sich da raus und springt da mit einer Rolle rückwärts noch zum First-Down, also hat mich direkt irgendwie an Chris Carson erinnert, der da den Salto vorwärts gemacht hat, also von der Athletik her ähnliches Level, würde ich sagen. Und auch, ja, der Walker ist einfach so dermaßen spritzig und einer seiner Touchdowns war ja auch wieder so ein typisches Walker-Play, eigentlich über links, prallt dann da ab von Barner, der da von Hutchinson ordentlich zurückgeworfen wird und ja, dann läuft er halt rechts rum, ne? Einmal schön großer Bogen und dann in die Endzone. Also Walker, man merkt direkt, dass da eine ganz andere Spritzigkeit drin ist. Charbonnet trotzdem ein gutes Spiel, gerade auch als Receiver, finde ich, sah das gut aus. Aber ja, ich bin sehr froh, dass Walker wieder da ist und es gibt der Offense nochmal eine ganz andere Gefahr, finde ich.
Habe ich wenig hinzuzufügen. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Ich glaube, mehr braucht man dazu nicht sagen, ohne sich zu wiederholen. Also ist gut, dass er da ist. Gut, dass Charbonnet dann vielleicht so ein bisschen anderes Skillset, der ist ja oft in diesen Two-Minute- oder Four-Minute-Offenses dann mit drauf, weil er vielleicht, weiß nicht, als Receiver, als Passblocker vielleicht ein Tick besser ist. Und dann Walker mit seinen explosiven Runs, ja, haben wir, glaube ich, eine ganz gute Mischung weiterhin.
Ja. Was hast du zum Trickplay? JSN auf Charbonnet?
Also das war mal richtig sexy, ne?
Ja, ne? Wir vor allem auch richtig schöner Wurf. Also yo. Das war jetzt nicht mal eben kurz hochgeworfen, sondern richtig schön in den Lauf auf den Mann, auch nicht nach vorne geworfen, das wäre ja eine Flagge gewesen, sondern wirklich schön auch nach hinten. Also gutes Timing. JSN, potenzieller Ersatzquarterback, wenn Gino und Howell mal beide raus sein sollen.
Aber genau dieses Play hat man ja jetzt schon in anderen Variationen, jetzt diese Saison gefühlt schon ein bisschen häufiger gesehen. Also ich denke, ich habe das also zumindest in der Red Zone mindestens einmal oder zweimal schon gesehen. Dieses in die Mitte werfen oder nach außen werfen und dann nochmal.
Achso, aber nicht bei den Seahawks jetzt.
Nee, nicht bei den Seahawks.
Ah ja, okay. Ja, das kann sein. Ja, ja.
Vielleicht wird es so ein kleiner Trend, um eben, keine Ahnung, diese Too High Looks irgendwie so ein bisschen. Das war ja auch großes Gejammer, dass man
das nicht verbiegt. Mel Kiper hören. Der kriegt Albträume von dem Wort.
Wen?
Mel Kiper.
Ja. Er hat dann nicht gesagt, man soll sogar diese Looks verbieten.
Genau, ja. Das war seine Idee, ja.
Boah.
Verbiet doch einfach den Bums da. Dann fahr doch wieder
doch mal wie Fünferkette im Fußball. Was soll das?
Ja.
Die Terroristen.
Naja. Naja. Ja, dann mach du gerne mal die Titans. Nicht, dass ich dir hier schon wieder deine ganzen Takes wegschnappe.
Ach, da.
Deine umfangreichen Titan-Takes, die du vorbereitet hast.
Ja. Gib mir doch noch welche zum Longsnapper oder so, dann könnte ich da noch ein bisschen beitragen. Ja, Titans relativ unauffällig, haben aber irgendwie einen Job gemacht. Fant ist zwischendurch leicht angeschlagen vom Feld, kam dann wieder. Zwei Catches bei zwei Tages für 26 Yards, für ein wichtiges First Down war dabei. Also gewohnt solide, aber so richtig so ein Breakout als Receiver feiert er irgendwie nicht. AJ Barner, der Rookie aus Michigan mit dem ersten Touchdown in der NFL, den er auch relativ sehenswert gemacht hat, hat er nicht noch einen Tackle gebrochen, weil es ist wirklich, also diese 40
Minuten Version
ist, also ist nix für meinen Kopf. Das,
ja, also er wurde gut freigeschemt und hat dann aber auch ordentlich Tempo aufgenommen und ist dann, glaube ich, gefühlt 8 Meter in die Endzone gesprungen. Er hat auch keinen reinlaufen können, aber.
Dafür kann ich mich wirklich mehr entschuldigen, wenn man das um 7:15 reinpfeift, da die 40 Minuten und Play nach Play. Vor allem bei so viel Scores.
Niemand hat es so schwer wie du.
Nächstes Mal ein bisschen besser vorbereitet noch.
Apropos Longsnapper, Jason Myers hat ja hier, ne? Field Goal verschossen. Was sagen wir dazu?
War extrem lang, kein Vorwurf.
Naja. Aber die Power
war den besten, da, ne? Auch mir.
Er hat ja nicht vorbeigeschossen, sondern er war einfach zu kurz.
Ja,
dann war ich auch ein bisschen irritiert, ne? Dachte ich mir, also die Power kann man ja durchaus mal haben für 62 Jahre. Also
aber ich finde, die hat er auch bei den Kickoffs nicht so richtig immer. Da siehst du reihenweise jede Woche, die hinten gehen diese komische Plastikplane oder die Dinger feuern. Und bei Jason Myers habe ich das Gefühl, es ist eher selten, dass das passiert.
Ja, vielleicht hat er gar nicht. Ist es ja geplant. Vielleicht soll er gar nicht da hinten reinschießen, damit.
Das soll auch die 62 Yards Field Goal soll nicht reinschießen, ne?
Return provozieren.
Ja. Sie Return und Fumble provozieren und dann 6 Punkte mitnehmen.
So.
Big Brain Move.
Absolut.
Ja, nee, also. Aber es war schon sehr weit, also nicht.
DJ Dallas hat übrigens gefumbled bei einem Return. Wollte ich jetzt hier nicht unerwähnt lassen. Gegen Washington. recovered von den Cardinals.
Aber DJ heute Dallas, auch.
Mal wieder peinlich Move.
Ich habe heute wieder dran gedacht, dass er den Return-Touchdown bei den neuen Regeln gab.
Da haben wir den Mantel des Schweigens drüber gebreitet in Woche 1, dass DJ Dallas da tatsächlich als erster Returner mit den neuen Regeln einen Return-Touchdown läuft. Aber jetzt hat er gefummelt.
Das Bild hängt hier übrigens vom Return.
Nicht mehr. Ja, das glaube ich dir. Das hättest du mir aber schon unter die Nase gerieben, wenn es bei dir hängen würde. Ja, ich hatte dich bei den Titans da unterbrochen. Wolltest du da noch einen abschließenden Satz zu loswerden?
Nee, Barner ist schneller angekommen in der Liga, als wir alle dachten, glaube ich. Habe ich letzte Woche schon gesagt. Tut der Gruppe nicht gerade schlecht, muss man sagen.
Sieht, finde ich, auch besser aus als Pharaoh Brown. Also der kriegt die kriegen beide nicht besonders viele Pässe, aber Brown wirkte etwas schwerfällig. Finde, Barner wirkt ein bisschen spritziger, ist ja auch ne, ein bisschen jünger, ein bisschen wendiger.
Ja, und dieser Drop von Brown war auch seltsam. Der war ja eigentlich genannt.
Ja, stimmt, genau das, die Nummer. Das war, ja.
Und ist dann irgendwie komplett rausgeflogen der Ball. Und er hat auch so blöd geguckt. Und genauso blöd habe ich auch vor dem Fernseher geguckt. Also irgendwie.
Ja, das war merkwürdig, das stimmt. Ja, Offensive Line haben wir schon so ein bisschen angesprochen. Man kann vielleicht sagen, Christian Haynes frisst immer mal wieder so ein bisschen mehr in die Snaps von Anthony Bradford rein. War so ein bisschen 60-40 Share noch in Favor von Bradford, aber ja, da können wir vielleicht in den nächsten Spielen so nach und nach eine Wachablösung beobachten.
Und da bin ich mal gespannt, was da kluge Twitter-Köpfe oder vielleicht auch ich selber, wenn ich es schaffe, zeitlich ins All 22 zu gucken. Habe ich mir wirklich vorgenommen für die Woche. Dass, mal sehen, was da Bradford und Haynes, was, ja, wie gesagt, im Zweifel dann auf die die es dann sowieso immer machen. Grüße an Matty F. Brown zum Beispiel. was die dann so sagen zu den Snapshares der beiden und was die so geleistet haben.
Ja, einfach zitieren und dann als eigenen Inhalt ausgeben und ja.
Wir nennen sie Henry Rule. Ja, Jordan Brooks ist noch ein Top-Linebacker. Das habe ich doch immer gesagt.
Absolut, ja.
Was macht der eigentlich gerade bei den Dolphins? Ja, ich weiß. Ja.
Was macht der bei den Dolphins gerade? Ist der einigermaßen solide? Ich krieg's nicht so wirklich mit.
Aber er hat doch letzte Woche gegen uns gespielt und wir gesehen haben wir nicht, oder?
Ja, doch, der hatte so ein, zwei Tackles, habe ich wohl so mitbekommen, aber.
Also ein Tackle darf ein Linebacker auch mal haben, ne?
Ist richtig.
Ich sag ja nur Bobby Wagner.
Bobby Wagner, Tackle-Leader. All-Pro. Second Team All-Pro letzte Saison. Ach ja, ja, weiß ich auch nicht. Wir sind so schnell durch jetzt schon, ne? Aber
kürzlich verlängern.
Es war heute so ein bisschen unsortiert. Wollen wir noch über Washington sprechen? Kriegst du jetzt nie die Gelegenheit. Was sagst du denn zu Jane Daniels? Ich hatte ihn ja auf 1, ne? Sieht bis jetzt ganz gut aus nach 4 Wochen.
Ich wollte gerade eigentlich noch sagen, wann du dann eigentlich dein neues Projekt aufmachst oder ob du hier schon ein bisschen Werbetrommel rührst für den Podcast der Washington Redskins Commanders Football Team, wie auch immer du sie nennen möchtest.
Ja, ich.
Oder ob ein paar tolle weiß nicht, Titel. Da findet man
doch ja, bestimmt. Es gibt ja schon einen. Es gibt ja einen Washington Podcast. Ich würde nicht ausschließen, dass ich da diese Saison vielleicht mal zu Gast bin, aber jetzt neben diesem wundervollen Ballhawks Podcast jetzt hier noch ein Zweitprojekt zu releasen, das wäre ein bisschen viel des Guten, glaube ich. Aber ich finde trotzdem Jaden Daniels und Geno Smith aktuell die beiden Top-Quarterbacks in der NFC.
Da habe ich dir schon im Vorgespräch gesagt, da konnte ich nicht viel zu entgegensetzen, außer Sam Darnold, der auch noch sehr gut spielt.
Sam, ja, das ist auch so absurd, ne, dass man den tatsächlich in die Verlosung mit
reinnehmen muss. Da fand ich aber die Aussage vom Vikings-Headcoach gar nicht so schlecht, irgendwie von wegen, nicht die Spieler scheitern grundsätzlich vielleicht auf Quarterback, sondern vielleicht die Organisation. Ne? Es ist irgendwie auch nicht wirklich von der Hand zu weisen, in welchen Franchises Quarterbacks tendenziell zumindest häufiger funktionieren oder unter welchen Playcallern, Headcoaches, wie auch immer. Und unter welchen dann eben nicht, ne? Also
es mehrt sich ja auch. Also diese grundsätzliche Geschichte des Quarterbacks dann irgendwie im zweiten, dritten Anlauf doch nochmal eine Chance bekommen und dementsprechend besser spielen. Also
vielleicht sind wir da einfach in den letzten Jahren irgendwie den falschen Weg gegangen. So von wegen Top-Prospect, Top-College-Karriere und der muss dann am besten in Woche 1 in der NFL direkt funktionieren. Und das ist ja dann immer dieses leidige Thema, ob jetzt ein Quarterback direkt startet oder ob er ihn vielleicht erstmal auf die Bank setzt, wie bei Mahomes, wo es dann geklappt hat. Und andere sagen dann, ja, aber war ja auch Mahomes. Ja, aber es hat ja das.
Ja.
So, es ist.
Ja, ich bin ja mal auf Drake May gespannt. Da warst du ja auch ein sehr großer Fan. Wann sie den von der Leine lassen, weil ich glaube, allzu lange werden die Patriots-Fans sich das mit Brissett nicht mehr gefallen lassen. Da wird sicherlich bald werden die Rufe immer lauter werden. Und
vielleicht ist ja so ein bisschen der Umschwung, dass vielleicht gerade auf der Position, wo du Quarterback, weil du einfach eine gewisse Spielintelligenz brauchst, vielleicht einfach ein bisschen Erfahrung auch brauchst, weil ist es einfach so, dass vielleicht in die Bewertung ein Tick mit einfließen muss. Wenn man jetzt zum Beispiel, also Jaden Daniels ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste gewesen, meine ich, als Prospect. Im Vergleich zu Jaden McCarthy, der ja mit 20 oder 21 in Draft gegangen ist, jetzt leider die Saison ausfällt, aber vielleicht.
Sitzt ja jetzt auch ein Jahr.
Ist es ja eben. Vielleicht ist es für ihn ja gar nicht das Schlimmste. Ich meine, gut, er sollte vielleicht fit bleiben, aber. Oder er kommt halt unter dem Vikings-Headcoach dann gut in die Liga und dann hätten wir wieder so ein Exemplar dafür, dass dann vielleicht doch die Organisation da irgendwie in irgendeiner Form vielleicht wichtiger ist, als man denkt. Wir reden ja immer über Landing-Spots und vielleicht ist es beim Quarterback ja auch noch mal ein bisschen wichtiger als bei irgendeinem Running Back in irgendeiner Offense oder sowas. Ne?
Naja, aber um mit den Seahawks vielleicht noch mal zu schließen, falls überhaupt noch Leute zuhören oder jetzt nicht schon alle abgeschaltet haben, als ich Washington gesagt habe. Wobei, witzigerweise, dadurch, dass Washington jetzt so gut spielt, werden die auch nach und nach so ein bisschen beliebter, habe ich das Gefühl. Also es gab jetzt eine Abstimmung bei Downset Talk, kennen sicherlich die meisten, Podcast von Adrian Franke und Christoph Kröger, über welche Spiele sie jetzt zusätzlich nochmal sprechen wollen in der kommenden Folge. Und Commanders gegen Browns führte, als ich reingeschaut hatte. Zur Auswahl standen auch Seahawks Giants und Jaguars Colts. Also die Leute haben Bock auf Daniels und die Commanders, das nur mal nebenbei. Aber die Frage, die sich ja jetzt bei uns zumindest in der Redaktion so ein bisschen gestellt hatte zu Beginn der Saison, sollte man Gino jetzt irgendwie vor der Saison schon verlängern? Es gab ja immer noch Diskussionen um Gino, immer wieder so ein paar Hater, die ihm nicht ganz vertraut haben. Aber würdest du sagen, jetzt kommt, zack, Deckel drauf, Vertrag und gib ihm? Oder ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt, weil er gerade zu gut spielt? Wird er jetzt zu teuer? Oder
am Ende der Saison? Habe ich ja damals schon gesagt, ne, dass ich tendenziell eher dafür wäre, frühzeitig zu verlängern. Ich habe du und Henry gesagt, da gibt es jetzt noch keine Not zu. Und ich glaube, jetzt gibt es die langsam. Ne? Der wird dann auch nicht günstiger. Ne?
Das stimmt, ja. Siehe Prescott-Vertrag, ja. Also ich denke, spätestens, wenn die Niners mit Purdy verlängern für 55 Millionen, dann wird Gino da in ähnliche Sphären vorstoßen.
Aber wir können ja noch mal ein bisschen abschließen mit einem kleinen Newsblock, den wir jetzt haben. Also angeblich Jason Peters ist zurück bei den Seahawks. Zumindest auf dem Practice Squad. Mhm. Kam gerade rein, ist mittlerweile 42 Jahre alt. Die arme Sau. und
Spaß dran hat.
Mike McDonald hat gesagt, am nächsten bei der Rückkehr prädestiniert ist Jerome Baker. Die anderen, also Boye Mafe, Leonard Williams, Murphy und Nwosu, sind Woche zu Woche. Also da muss man jetzt noch abwarten.
Mhm. Boah, Week to Week ist auch hart. Ey. Day to Day ist ja okay, aber Week to Week ist schon wieder. Boah.
Day to Day hätte ich genommen, aber Week to Week ist nicht so schön. Mhm.
Übrigens gerade hier PFF Grades, ne? Geno Smith 63,4. Was zum Henker ist das denn bitte? Kannst du auch nichts drauf geben. Aber Walker 90,7, das nehmen wir natürlich.
So einfach.
Ach, ja. Ja. Stephen A. Smith, gerade Top 5 NFL-Teams. Platz 5, Washington Commanders. Let's fucking go, Leute.
Was geht los? Wir müssen jetzt ganz schnell schließen hier, bevor die überall hin. Wir entschuldigen uns bei allen Hörern. Wir sind ein Seahawks-Podcast und das wird auch in Zukunft so bleiben.
Und es sei denn, Henry nimmt wieder mit Olli auf. Dann sind wir natürlich kurz dann auch ein Ravens-Podcast.
Ja, das geht es so für meinen Schwimmer gegen die dieses Jahr. Ich glaube nicht, ne? Gut.
Ich hoffe nicht, ne.
Jetzt hat der Ordnungs vorbeigegangen.
Ja, klar. Gut, dann vielen, vielen Dank diesmal ganz besonders für alle, die es bis hierhin ausgehalten haben. Gebt gerne ein Feedback, ob ihr so kleine Washington-Einschübe gut findet.
Oder auch mal anderes. Das ist ja nicht
bestimmt. Gerne auch mal anderes. Wenn die Folgen so kurz sind, ich meine, ihr wollt ja unterhalten werden. Und es gibt so wenig NFL-Podcasts, die man hören kann. Darum freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auch so treu bleibt. Nein, aber wie gesagt, viel Feedback trotzdem natürlich immer gerne. Aber ja, vielen Dank fürs Zuhören. Absoluter Laber-Podcast, ja. Wir verabschieden uns hier mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks und tschüss.
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.